Bonn FM liest.
Es ist August, Maike. Wie lange war jetzt kein Bonn FM liest mehr?
Ich glaube 3 Monate, 4 Monate. Auf jeden Fall viel zu lange haben wir mit euch nicht mehr über Literatur und Bücher gequatscht.
Eindeutig.
Mhm.
Aber wir sind zurück. Wir sind zurück und zwar mit so viel Liebe. So viel Liebe gab es hier noch nie.
Die folgt aber in den nächsten 2 Stunden nur für euch.
Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, dann hören wir uns gleich. Ja, ich sehne mich nach dir. Ich gleite mich verlierend selbst mir aus der Hand. Ohne Hoffnung, dass ich das bestreite, was zu mir kommt wie aus deiner Seite. Ernst und unbeirrt und unverwandt. Jene Zeiten, oh wie war ich eines. Nichts, was rief und nichts, was mich verriet. Meine Stille war wie eines Steines, über den der Bach sein Murmeln zieht. Aber jetzt in diesen Frühlingswochen hat mich etwas langsam abgebrochen von dem unbewussten dunklen Jahr. Etwas hat mein armes, warmes Leben irgendeinem in die Hand gegeben, der nicht weiß, was ich noch gestern war.
Das war von Rainer Maria Rilke, Die Liebende. Und Ann-Christine, kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen vielleicht?
Ja, ich kann dir vor allem als erstes was zu Rainer Maria Rilke vielleicht erzählen. Das ist ein österreichischer Lyriker und gilt als einer der bedeutendsten Dichter der Moderne. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus eurer Schulzeit im Deutschgrundkurs oder im Deutsch-LK oder in der, ich weiß nicht, 8. Klasse liest man, glaube ich, auch einiges von. Von Rilke. Ich bin tatsächlich erst in meinem Studium drauf gestoßen. Ich bin durch eine Buchhandlung gegangen, eine Buchhandlung des Vertrauens, und da ist mir irgendwie der Gedichtband in die Hände geflogen, und das war, finde ich, für mich ein Gedicht, was total direkt hängen geblieben ist, weil ich finde, das beschreibt sehr, sehr schön, was Liebe ist und dass Liebe auch nicht so was Leichtes ist, sondern das ist nicht immer nur das ist, was man vielleicht in Büchern meist so ein bisschen trashig dargestellt bekommt, sondern es doch ein bisschen tiefgründiger ist. Und mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und wir hören hier jetzt auch bei Bonn FM gar nicht mal auf mit der Liebe. Maike?
Denn jetzt kommen die Beatles. Und zwar As Long As You... Nee, es... Doch, kommen die Beatles?
Es kommen die Beatles.
Ich zieh einfach mal was hoch und dann gucken wir. Es ist auf jeden Fall ein Liebeslied.
Viele der Liebesgeschichten, die man so als Teenie liest oder die man dann auch als Romcoms und so weiter verfilmt, sieht an den Kinoleinwänden, enden ja meistens mit dem Prom. Wenn das unbeliebte schüchterne Mädchen und der Football-Captain Prom, Queen und King werden. Leute, wer kennt's nicht? Das nächste Buch beschäftigt sich tatsächlich mit einer Liebesgeschichte, die zur Abwechslung mal auf dem College stattfindet.
Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil da begegnen einem vielleicht auch so ein bisschen direkt erwachsenere Themen. Und Bonn FM-Reporterin Judith Räuber, welches Buch hast du uns jetzt mitgebracht und wirst uns vorstellen?
Ich stelle heute das Buch Einfach Liebe von Tamara Weber vor. Im Original heißt es Easy und man bekommt es für 8,99 € als Taschenbuch. Die Autorin hatte das 2012 selbst veröffentlicht und es kam dann ein Jahr später im Deutschen auch in einem Verlag heraus. In dem Buch geht es um Jacqueline, die ganz am Anfang des Romans von ihrem Freund Kennedy verlassen wird. Das nimmt sie sehr mit und sie merkt irgendwie, dass sie keine Freunde hat und wird dann auch schlecht in einem ihrer Kurse, bekommt da einen Tutor, mit dem sie dann Mails und SMS austauscht, und es entsteht so ein kleiner Vibe auch zwischen den beiden. Und zu Anfang des Buches versucht ein Freund ihres Ex-Freundes, sie zu vergewaltigen. Da wird sie dann eben von Lucas gerettet. Der wird also sehr gut aussehend beschrieben, als tätowiert, also sehr das Gegenteil von Kennedy, ihrem Ex-Freund, welcher Politiker werden will und einer Studentenverbindung angehört und so weiter.
Ich würde einfach mal sagen, es ist super viel, was irgendwie jetzt zu Beginn passiert und was man irgendwie als Ausgangssituation als Leser hat. Aber was passiert denn jetzt weiterhin mit Jacqueline? Kannst du uns da vielleicht noch so ein bisschen mehr erzählen?
Die Tatsache, dass sie fast vergewaltigt wurde, verdrängt sie sehr. Am Anfang, dann macht sie aber zum Beispiel auch einen Selbstverteidigungskurs, wo sie dann auch auf Lucas trifft. Den trifft sie sowieso ständig plötzlich auf dem Campus und kommt ihm auch näher. Aber er scheint irgendwie was zu verbergen. Um jetzt nicht so viel zu verraten, wird der Tutor aber auch nochmal wieder wichtig. Ein anderes Mädchen wird dann ebenfalls fast vergewaltigt, aber auch von dem gleichen Studenten. Und da kommt diese MeToo-Thematik auf. Den beiden Mädchen wird nämlich vorgeworfen, irgendwie eine Stampe zu sein oder zu lügen. Da geht es dann aber auch darum, dass die Frauen sich wehren und es um Studentenverbindungen und die Machtverhältnisse auf so einem Campus. Wem wird geglaubt? Ja, Lukas macht sich hier sehr stark und es gibt da auch einen kleinen Hintergrund zu seiner Familiengeschichte.
Also die einzelnen Stränge kommen zusammen am Ende, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder habe ich das richtig verstanden?
Hätte ich jetzt tatsächlich auch so verstanden. Welche Thematiken werden denn noch so in dem Roman angesprochen?
Also ein wichtiges Thema ist auch auf jeden Fall Freundschaft. Da geht es darum, wer sich für einen einsetzt und wie man auch mit sich selbst klarkommt, weil Jacqueline eben merkt, dass sie nach ihrer Trennung eigentlich nur Kennedys Freunde hatte und die einzige Freundin, die so von ihr kommt, ist ihre Mitbewohnerin. Natürlich offensichtlich das Thema Liebe. Da geht es dann so darum, was ist wirklich die wahre Liebe? Also Kennedy und Jacqueline waren so das Traumpaar in ihrer Highschool, haben wir eben schon drüber geredet. Und sie dachte eben, es ist die große Liebe und es so Erwartungen wie eine Hochzeit und so standen eben im Raum. Aber er will eben auch Karriere als Politiker machen. Also sehr so dieses perfekte Bild der amerikanischen Familie. Ganz lustig da auch die Namen der beiden, Jackie und Kennedy. Und Lucas ist rein optisch halt gar nicht der perfekte Typ. Er ist ganz anders, viel komplizierter. Aber am Ende ist er der Richtige, der sie unterstützt und dem, was sie wirklich ist und was sie wirklich will. Und sie beiden führen eine viel gleichberechtigtere Beziehung.
Danke an Judith Räuber. Tamara Weber, einfach Liebe für 8,99 kriegt ihr es in der Buchhandlung als Taschenbuch. Es gibt auch noch einen zweiten und dritten Teil. Also es klingt doch noch ein bisschen nach einem Happy End. Und das müssen wir wahrscheinlich durchs Lesen selber herausfinden. Und wir entschuldigen uns hier an der Stelle, dass wir vorher die Triggerwarnung nicht eingespielt haben. Das werden wir natürlich auf unserer Website BonnFM nachholen. Da könnt ihr nämlich auch die Buchempfehlung nochmal nachhören, falls ihr jetzt gerade ein bisschen zu spät eingeschaltet habt. Also ich muss sagen, ich war mal ein riesen Fan von kitschigen Liebesgeschichten. Das ist natürlich ein Germanistikstudium her. Aber ich muss sagen, echt als Teenager, Mike, habe ich so viel Kitsch gelesen. Und bei dir? Wir hatten uns da mal drüber unterhalten. Ich glaube, bei dir auch, ne?
Ja, ich hatte auch bestimmt den einen oder anderen Kitsch-Roman in meinem Bücherregal stehen.
Hatte?
Ich wollte gerade sagen, habe ich vielleicht auch heute noch. Man munkelt. Aber unsere BonnFM-Reporterin Kaya Pralle, die ist bei uns jetzt gerade im Studio und sie ist ebenfalls großer Fan von klischeehaften Love-Stories. Kaya, wo findest du denn so deine Love-Stories?
Also ich bin viel auf der Website oder der App Wattpad unterwegs. Da können Leute ihre eigenen selbstgeschriebenen Geschichten veröffentlichen. Die sind größtenteils dann kostenlos. Inzwischen gibt es aber auch Paid-Stories oder Abo-Möglichkeiten. Das Ganze hat natürlich auch einige Nachteile.
Und was mich am meisten aufregt, ist, wenn die Geschichten nicht beendet werden oder man so Ewigkeiten auf ein neues Kapitel warten muss. Oder wenn einfach überall so Rechtschreibfehler sind und irgendwie kreativere Namen als immer die gleichen paar englischen Namen. Luke oder Kyle.
Aber es gibt natürlich auch Vorteile. Man hat eine Community um die Geschichten herum, mit denen man sich austauschen kann. Man sieht, welche Geschichten geliked werden, also positiver bewertet werden als andere. Diese Fanbase ist größtenteils weiblich und besteht aus Teenagern und jungen Erwachsenen.
Also nicht immer nur Luke oder Kyle. Welche Themen oder Genres findet man denn da so?
Also an sich gibt es zu allen möglichen Genres Geschichten, aber am meisten zu Fanfictions, also Geschichten von Fans über ihre Idole und bereits bestehende Geschichten und New Adult. Dabei werden viele Klischees bedient.
Hauptcharaktere, die unrealistisch positiveres Bild der Autorin darstellt.
Good Girl trifft auf Bad Guy. Also sie, die totale Streberin oder generell einfach total brav und er, totale gefährliche Arschloch und natürlich verlieben die sich ineinander.
Das meiste am Happening ist immer auf Partys, wenn alle betrunken sind. Meistens gibt es auch noch so eine Hochschul-Tussi, die irgendwie so vollgeschminkt rumläuft, der irgendwie alle schlafen.
Und ein Mädel einen richtig berühmten Typen kennenlernt. Meistens waren es früher One Direction Fanfictions. Und dass die sich dann ineinander verlieben.
Also es sind nur einige der gängigen Klischees. Es gibt noch viele weitere, wie zum Beispiel Mafia- oder Gang-Geschichten oder Liebesgeschichten zwischen zwei berühmten Personen oder zwei Charakteren, die eigentlich nicht zusammen sind.
Ich muss sagen, es klingt auf jeden Fall schon ein bisschen trashig und auch, ja, einfach super nach Teenie-Kitsch, aber irgendwie finde ich es richtig cool, glaube ich. Kann man damit denn überhaupt erfolgreich sein?
Ja, tatsächlich schon. Also manche der Geschichten werden als Bücher veröffentlicht oder sogar verfilmt. Zum Beispiel gerade wird After von Anna Todd, da wird der zweite Teil verfilmt. Ursprünglich wurde das als One Direction Fanfiction geschrieben. Aber auch The Kissing Booth, wo jetzt der zweite Teil auf Netflix erschienen ist, war ursprünglich eine Wattpad-Geschichte. Es gibt natürlich auch ein paar Gründe, warum die Geschichten erfolgreich sind.
Natürlich gibt es darüber hinaus auch ganz viele Geschichten, die es sich lohnt durchzulesen, die nicht das Klischee bedienen, sondern tatsächlich über eine gute Basis verfügen, nur dass halt irgendwie keine großen Verläge oder so dahinter stehen, was man meistens merkt.
Irgendwie muss man ja seinen Kitsch wieder in sein Leben reinbringen.
Also es gibt eine große Auswahl und auf jeden Fall ist für jeden irgendwas dabei.
Liebesgeschichten voller Klischees und Kitsch, auch von gerade HobbyautorInnen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, findet ihr auf Wattpad. Vielen Dank, Kaya Pralle, für die Infos.
I like your beard.
Your Love is My Drug von Kesha haben wir gerade gehört und wir neigen uns auch schon dem Ende der ersten Stunde zu hier bei Bonn FM Liest. Ann-Christine, was erwartet uns denn gleich in der zweiten Stunde?
Ja, ich wollte gerade sagen, wo ein Ende ist, ist auch immer wieder ein Anfang, liebe Maike.
Auf jeden Fall.
Wir reden gleich oder jetzt eigentlich quasi direkt, also ich würde direkt dranbleiben, über ein bisschen eine andere Art von Liebe, wenn man das überhaupt Liebe nennen darf. Unsere Bonn FM Reporterin Michelle hat uns nämlich gleich, bringt sie uns etwas zu Lolita mit. Der Name sagt euch vielleicht was. Wir werden auf jeden Fall gleich drüber sprechen und uns noch weiter in die Tiefen des Trash, der Trash-Romane graben, Maike.
Vielleicht bisschen.
Wir können ja auch nicht immer ernst sein.
Genau.
Bleibt am besten dran. Ihr hört jetzt I Will Always Love You. Der Liebessong ever von Whitney Houston.
Und an den Mikros für euch
Ann-Christine Bäumke
und Maike Felden.
Bei Liebesbüchern habe ich früher immer an Teenie-Liebe und Klischees gedacht. Und um ganz ehrlich zu sein, da fällt mir jetzt auch so einiges ein, was ich heute definitiv nicht wieder unbedingt so lesen würde. Aber die Vielfalt gerade an Liebesromanen ist ja zum Glück doch ein bisschen größer, als mein 14-jähriges Ich sich das hätte vorstellen können.
Bei Liebesromanen geht es aber auch nicht immer nur um schnulzige Liebe zwischen Teenagern und unsere Reporterin Michelle Gille hat uns heute ein Buch mitgebracht, in dem eine ganz andere Liebesbeziehung eine Rolle spielt. Und Michelle, was hast du für uns heute dabei?
Ich habe heute für uns und euch da draußen mitgebracht Lolita von Wladimir Nabokov. Ist nicht nur ein Klassiker der modernen Weltliteratur, sondern auch wirklich eins meiner Lieblingsbücher. Und ich fand einfach, das durfte in der Sendung zum Thema Liebe nicht fehlen. Ich kann vielleicht schon mal eins vorwegnehmen, es ist definitiv kein Klischee-Liebesroman. Seit dem Erscheinen 1955 ist es wirklich eins der kontroversesten und meistdiskutiertesten Bücher, die jemals erschienen sind.
Ja, ich würde mal sagen, allein der Titel Lolita verrät ja schon einiges über den Inhalt. Ich denke, das Lolita-Motiv ist bekannt, besonders auch durch moderne Adaptionen. Denkt man jetzt zum Beispiel an den Song Lolita von Lana Del Rey, der ja eben auch von Nabokovs Buch inspiriert ist.
Genau, der Lolita-Komplex ist ja ein starkes erotisches oder sexuelles Verlangen von älteren Männern zu Mädchen oder jungen Frauen. Und halt genau darum geht es. Und das Thema geht es bei Lolita von Nabokov. Und ich habe mal einen Ausschnitt des Trailers dabei von der Verfilmung von 1997.
Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Lolita.
Wie ihr gerade gehört habt oder euch bei dem Titel vielleicht schon denken konntet, es geht um eine pädophile Liebesbeziehung. Der Literaturwissenschaftler Humbert, der ist 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, fühlt sich zu der 12-jährigen Dolores Hayes, die er Lolita nennt, hingezogen. Und im Buch schildert der Ich-Erzähler in der Retrospektive die Liebesgeschichte zwischen ihm und Lolita. Alles hin vom Kennenlernen bis zur ersten Annäherung, bis hin zu den sexuellen Übergriffen, die dann tatsächlich passieren und einem darauf folgenden gemeinsamen Roadtrip der beiden durch die USA.
Du hast jetzt am Anfang gesagt, dass das Buch eines deiner Lieblingsbücher ist und wo du jetzt so ein bisschen mehr zum Thema und zum Inhalt erklärt hast, muss ich persönlich sagen, mir liegt das mega im Magen. Und wie kann es sein, dass jetzt ein Buch, in dem Kindesmissbrauch thematisiert wird, dich so überzeugt?
Also ich habe Lolita das erste Mal vor ungefähr 2 Jahren gelesen und habe mir danach dieselbe Frage gestellt. Es ist definitiv kein Buch, was man einfach so nebenbei lesen kann, ohne viel darüber nachzudenken. Und es gibt da einfach den Inhalt und quasi die Rhetorik wirklich zu trennen. Der Publizist und Literaturübersetzer Dieter Zimmer hat in einem Aufsatz geschrieben, Oberflächlich lese man Humberts blendende Rhetorik, die zur Sympathie mit ihm einlade, doch darunter gelte es, seine Monstrosität und Lieblosigkeit zu erkennen, die der Autor immer wieder durchscheinen lasse. Und ich muss echt sagen, tatsächlich ertappt man sich in diesem Prozess beim Lesen und dass der Täter, der Ich-Erzähler ist, macht es wirklich schwer, sich zu distanzieren. Es ist definitiv Voraussetzung für Leser und Leserinnen, stets im Hinterkopf zu haben, worum es tatsächlich gerade geht, nämlich um eine illegale, pervertierte Liebesgeschichte von einem Mann und einer Minderjährigen, aber es ist wirklich wahnsinnig gut geschrieben. Ich habe es einige Male gelesen und es ist eines dieser Bücher, die man einfach nicht mehr weglegen kann.
Okay, ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht unbedingt finde, dass Lolita nach einem klassischen Liebesroman klingt.
Ja, also da hast du auf jeden Fall recht. Also LiteraturkritikerInnen streiten bis heute, ob man Lolita überhaupt als Liebesroman bezeichnen kann. Aber da gibt es zwei Anhaltspunkte. Erstens, es gibt auch andere Romane mit ähnlichen Figurenkonstellationen, zum Beispiel Puschkins Eugen Onegin oder bekannter Tolstois Anna Karenina. Und zweitens, eines der großen Motive bei Liebesromanen ist ja, dass das Zusammenkommen der beiden Lieben gestört, wenn nicht sogar unmöglich ist. Und das ist in diesem Buch auf jeden Fall der Fall.
Lolita von Wladimir Nabokov erzählt die Liebesgeschichte zwischen einem Mann in seinen 30ern und einer 12-Jährigen. Vielen Dank an BonfM-Reporterin Michelle Gille. Und es ist auf jeden Fall kein leichtes Thema, aber auch nach 60 Jahren, nach Erscheinen des Buches, ist es noch ein Buch, was sich zu lesen lohnt. Und das Lolita-Motiv ist in der Kunst ja auch immer noch aktuell. Wir hören jetzt auf jeden Fall Lolita von Lana Del Rey. Kennt ihr das da draußen? Ihr geht in eine Buchhandlung und wollt nur mal kurz stöbern. Und zack, hat man tausende Bücher auf den Arm oder mittlerweile auch in diesen Körbchen, die man aufgrund von Corona nehmen muss. Und man muss sich entscheiden, weil der Korb ist voll, die Geldbörse leer, man kennt's. Maike, ich bin mir ziemlich sicher, dass dir diese Situation auch sehr bekannt vorkommt.
Ich stimme dem jetzt einfach mal so zu, denn das passiert ungefähr immer, wenn wir zusammen Bücher kaufen gehen an Christine und
was?
Ich denke, ich sage das jetzt einfach mal so. Das sind halt ja vor allem meist irgendwie immer Bücher, die man ursprünglich halt wirklich nicht kaufen wollte, sagt dann immer so, das Buch wollte ich schon immer mal haben und kauft es eben nicht und kauft immer nur irgendein Trash, also ich auf jeden Fall. Und das ist mir halt wirklich letztens passiert und ich habe ein Trash-Buch bzw. eine ganze Bücherreihe mitgenommen und ich muss sagen, irgendwie habe ich es auch so ein kleines bisschen geliebt.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal sind solche Teenie-Trash-Bücher aber auch gut. Und ich finde, es ist halt auch einfach ein bisschen Urlaub fürs Gehirn, sagen wir, wie es ist. Man muss einfach nicht viel nachdenken beim Lesen und es ist einfach mega easy zu verstehen.
Würde ich auch so unterschreiben und die Bücherreihe, die ich dir jetzt so ein bisschen vorstelle, ist die Mythos Academy und das ist eben eine Reihe von Jennifer Estep und es geht so ein bisschen um Gwendolyn oder Gwen Frost und sie hat besondere Fähigkeiten und jetzt wird trashig. Sie ist Spartanerin, sie ist unfassbar stark, sie kann super gut kämpfen und kämpft mit ihren Freunden und Freundinnen gegen die Schnitter des Chaos und gegen den bösen Gott Loki, der ist ihr Erzfeind, selbstverständlich. Es geht aber auch um eben die auch um so ein Hin und Her zwischen Weltretten und ihrer großen, großen Liebe, dem Spartaner Logan. Und es ist halt einfach immer ein On und ein Off und er ist auch noch ein richtiger Player nebenbei.
Natürlich, Maike. Er muss doch immer ein Player sein und irgendwie, es hört sich also noch ein bisschen nach an, als wäre es so, Fantasy, griechische Mythologie, wir erinnern uns, Loki, Gott des Chaos, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also griechische Mythologie catcht mich, ich muss sagen. Vielleicht lese ich mal rein. Aber wie hat dir denn die Reihe gefallen? Also lohnt es sich für mich, da reinzulesen? Weil ich fahre nämlich im Urlaub und denke mir so, ja, vielleicht brauche ich auch ein bisschen Urlaub. Nicht nur von der Uni, sondern auch ein bisschen was fürs Gehirn machen. Also ist Mythos Akademie... Ja, ist es denn ein Buch zur Entspannung für meine Hirnzellen?
Auf jeden Fall. Also ich konnte mich kaum lösen von dem ganzen Kitsch und Trash. Und wie gesagt, ne, ist natürlich auch so eine komplizierte Liebe. Da steigt man vielleicht manchmal nicht so durch. Aber alles ist leider super recht vorhersehbar, wie das oft in so Teenie-Büchern ja so ist. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich spoiler mit dem Happy End. Das gibt es natürlich. Und immer so eine minimale... Ja, Nahtoderfahrung ist jetzt ein schwieriges Wort, aber Gwendolyn stirbt fast immer bei diesen ganzen Kämpfen und dann überlebt sie im Endeffekt doch. Aber ja, ich muss sagen, ich fand es letztendlich super unterhaltsam. Und der erste Teil heißt eben Frostkuss, es gibt 6 Bände und natürlich auch noch eine zweite Staffel mit 3 Bänden, also 9 Teile Trash für euch.
Okay, wir kennen es, Freunde, ganz klassisch, also Happy End und super, super viel Trash in einer ganzen Bücherreihe. Also wer mal so richtig Lust auf Teenie-Trash hat und sich in seine alten Teenie-Zeiten zurücklesen will, der sollte auf jeden Fall bei Jennifer Estep's Fantasy-Reihe die Mythos-Akademie reinlesen und hat mit einer weiteren Staffel tatsächlich auch noch viel vor sich. Das wurde tatsächlich jetzt von Maike als Urlaub fürs Gehirn bezeichnet und den bekommt ihr jetzt auch von den Kites. Enjoy!
Passend zu unserem heutigen Thema Liebe hat unsere BonFM-Reporterin Kaya Pralle gerade im Urlaub eine super kitschige Liebesgeschichte gelesen. Und ich bin super gespannt, was jetzt kommt, Kaya. Um welche Geschichte geht es?
Ja, ich habe den Liebesroman Das Leuchten einer Sommernacht von Ella Simon gelesen. Das wurde 2017 veröffentlicht. Und es geht dabei um Lynn, die bei einer Organisation arbeitet, die schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Bei einem Wunsch trifft sie dabei auf Reed Rivers, einen Rugby-Star, und die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit.
Also ich muss sagen, sonderlich überrascht bin ich eigentlich nicht. Klingt aber super, sehr schön eigentlich. Wie sah denn diese Vergangenheit jetzt aus und wie beeinflusst das jetzt die weitere Geschichte?
Also die beiden verbindet eine Jugendliebe. Sie haben sich jetzt jahrelang nicht mehr gesehen und zwischen ihnen stehen viele unausgesprochene Dinge. Lynn wünscht sich dabei die ganze Zeit nur, ihn nie wiedersehen zu müssen. Reed hingegen taucht überall da auf, wo sie sich gerade befindet. Und dann beschäftigt sich das Buch natürlich damit, ob sie die Differenzen der Vergangenheit hinter sich lassen können und gibt es eine zweite Chance für ihre Liebe.
Okay. Zusammengefasst, es ist immer die Tragik in den Liebesbeziehungen, beziehungsweise in den Liebesbeziehungen, die noch nicht real sind. Kaya, ist es eine Empfehlung? Ist es für wen ist es denn geeignet, das Buch?
Also das Buch wirkt zunächst wie eine leichte Lektüre, das ist es an den meisten Stellen auch. Allerdings behandelt es auch ernstere Themen, wie zum Beispiel das todkranke Mädchen Winnie, was eine große Rolle spielt in dem Buch, Familienschicksale, aber auch Schattenseiten vom Erfolg bei Reeds Rugby-Karriere. Und das Buch ist dann für alle, die kitschige Liebesromane lieben, aber auch spannende Nebenstorylines mögen.
Also ich würde sagen, für Menschen wie mich ist es dann super geeignet. Ich werde es auf jeden Fall lesen und finde super, dass es so ein paar spannende Nebenstorys gibt. Das Leuchten einer Sommernacht von Ella Simon befasst sich, wie gesagt, mit einer Frau, die mit ihrer Organisation schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt und dabei auf ihre Jugendliebe trifft. Und wie das eben verläuft und was darauf folgt, ist nur ein Teil der Handlung, da noch andere Handlungsstränge erzählt werden. Vielen Dank an BonFM-Reporterin Kaya Pralle und jetzt für euch We Found Love von Rihanna.
Liebe ist ein absoluter Dauerbrenner und ja, zieht sich ja eigentlich als Motiv auch durch alle Zeiten und scheinbar muss es nicht immer die erfüllte Liebe sein. Man könnte ja fast meinen, was die Leute noch mehr anzieht, ja, ist gerade die tragische Liebe. Es gibt, ich meine, super, super viele Klassiker, die sich ja mit unerfüllter, unglücklicher oder unmöglicher Liebe beschäftigen.
Ich glaube, das hängt doch so ein bisschen damit zusammen, dass sich so viele Leute damit identifizieren können. Also ja, natürlich gibt es auch irgendwie die glücklichen Paare und auch sehr schöne Liebesgeschichten, aber ich glaube auch solche Glückspilze, die haben auch einen ziemlich steinigen Weg manchmal und müssen bis dahin einiges einstecken. Tragik erlebt ja quasi jeder mal und auch jeder anders und weil tragische Liebe eben ein so großes Thema ist, hat unser BonFM-Reporter Björn Krämer uns jetzt mal ein Buch darüber mitgebracht und zwar von seinem Lieblingsautor. Björn, was hast du für uns dabei?
Also ich habe heute Naokos Lächeln von Haruki Murakami dabei. Das ist 1987 unter dem Titel Noruwai no Mori erschienen. Sorry für die Aussprache schon mal. Das ist japanisch für Norwegian Wood, ein Lied von den Beatles. Und Norwegian Wood, das deutet auch schon direkt auf die Zeit hin, in der wir uns im Buch befinden, nämlich 1968. Und es hat mit der Protagonistin des Romans zu tun, Naoko, die psychisch kranke Freundin des Ich-Erzählers. Wichtig an der Zeit 1968 ist, dass in dieser Phase die Studierendenunruhen in Tokio stattgefunden haben. Das ist neben der Liebesgeschichte zwischen Naoko und dem Erzähler das zweite große Thema des Romans.
Okay, es geht also um Studierende wie wir und damit kann man sich ja auch schon mal identifizieren, würde ich sagen. Und es geht um die 68er-Bewegung, Hippies also. In der typischen Vorstellung ist es ja eigentlich eine tolle Zeit, um verliebter Student oder verliebte Studentin zu sein. Aber du sagst jetzt, Naoko sei krank und das ist wahrscheinlich dann auch das Problem, oder?
Ja und nein. Naoko ist nicht allein das Problem, sondern dem Protagonisten geht's eigentlich auch die ganze Zeit ziemlich schlecht. Beide sind Außenseiter und können sich mit den meisten anderen Studierenden nichts anfangen. Das ist auch typisch für den Autor Murakami, das kommt bei dem immer vor. Das Problem ist deswegen deutlich komplizierter. Die beiden haben eigentlich nur einander in einer chaotischen Welt, aber zwischen ihnen steht dann auch noch Naokos Ex-Freund und bester Freund des Protagonisten, Kizuki, der hat kurz vor der Geschichte Selbstmord begangen. Und Naoko und der Erzähler finden dann eigentlich erst in ihrer Trauer so richtig zueinander. Aber als sie an Naokos 20. Geburtstag miteinander schlafen, löst das eine Krise bei ihr aus und sie zieht sich in ein Sanatorium, also eine Nervenheilanstalt in den Bergen zurück. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert sehr früh.
Aber dann ist Naoko ja jetzt weg, oder? Und ohne dass du jetzt vielleicht zu viel verrätst, kannst du so ein bisschen anreißen, um was es dann weiterhin geht bei dem Roman?
Ja, also ab dem Punkt spaltet sich die Story eigentlich in zwei Stränge. Einmal ist da der Protagonist, der in Naoko immer wieder in den Bergen besucht und da mit ihr Zeit verbringt und versucht, sie wieder auf die Bahn zu bringen. Und einmal sein eigenes Leben im chaotischen Tokio. Und das ist ein total schöner Kontrast, wie ich finde, zwischen so dieser ruhigen Trauer von seiner Freundin Naoko und seiner eigenen verwirrten, ziellosen und häufig auch alkoholisierten Trauer im Nachtleben von Tokio. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, kommt dann noch eine weitere Person ins Spiel. Midori ist ebenfalls eine Außenseiterin an der Uni, aber im Gegensatz zum Protagonisten total fröhlich und aktiv. Sie rettet ihn quasi vor sich selber. Das Problem ist, sie verliebt sich dann auch in ihn und es entsteht so eine klassische Dreiecksbeziehung.
Also ein ganz schönes Durcheinander. Erinnert mich auch ein bisschen so an griechische Tragödien mit dieser Mischung ja aus Liebe, Trauer und ja, irgendwie auch Schicksal. Warum findest du genau denn gerade das Buch so gut?
Also mir gefallen folgende Sachen besonders gut daran, also drei Sachen. Erstens kann ich mich persönlich total mit dem Protagonisten identifizieren, der nichts anfangen kann mit dem Chaos und den Unruhen dieser Studentenbewegung und sich eigentlich nur für seine Musik und seine Bücher interessiert, die in dem Buch auch eine große Rolle spielen. Zweitens gefällt mir total gut der Kontrast zwischen diesem nüchternen Stil, den Murakami hat, und der im Grunde total romantischen Vorstellung von Liebe, die diese Protagonisten so in sich tragen. Und drittens hat das Buch was ganz Besonderes, nämlich total gut ausgearbeitete Nebencharaktere. Es gibt drei Personen, die in dem Buch nochmal eigene kleine Geschichten haben, die so in sich abgeschlossen sind, wie so ein Blick in ein anderes kleines Universum innerhalb dieses Buchs.
Ob das Buch jetzt eben ein Happy End hat, hast du jetzt nicht verraten. Und wir wollen euch ja auch nicht spoilern. Wer neugierig geworden ist, findet das Buch für 11 Euro in den meisten größeren Buchhandlungen. In der Buchhandlung eures Vertrauens findet ihr es auf jeden Fall. Der Titel lautet Naokos Lächeln und der Autor heißt Haruki Murakami. Vielen Dank für deine Buchempfehlung an Björn Krämer. Wir haben kurz nach 8, 2 Minuten, um genau zu sein, und damit neigt sich unsere BonfM-Lies-Sendung, die Literatursendung von BonfM sie neigt sich dem Ende zu, sagen wir es traurigerweise, wie es ist, oder, Ann-Christine?
Es ist so, Maike, aber es hat mega, mega Spaß gemacht. Liebe ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema. Ich glaube, wir könnten nicht nur 2 Stunden, wir könnten da irgendwie 20 Stunden drüber senden.
Ich glaube auch, auf jeden Fall.
Bock hat's auf jeden Fall gemacht. An den Mikros heute waren für euch
Maike Felden
und Ann-Christine Bäumker.